Liebe Geschwister, ich halte mich heute einfach an den Abschnitt, der in vielen Kirchen gepredigt wurde, Apostelgeschichte 9, 1 bis 20. Saulus wütete noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass er Anhänger des Weges, Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führen soll. Als er aber auf dem Weg war und in die Nähe von Damaskus kam, umstrahlte ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sagte: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er sagte: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm unterwegs waren, standen sprachlos da, denn sie hörten wohl die Stimme, konnten aber niemanden sehen. Saulus aber richtete sich von der Erde auf, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Dort in Damaskus lebte ein Jünger mit Namen Hananias, dem erschien der Herr und sprach: Hananias. Und er sagte: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, die dir gerade heißt, und frag in dem Haus von Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. Und er hat in einer Vision einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er sehend würde. Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört, wie viele schlimme Dinge er in Jerusalem den Menschen angetan hat, die zu dir gehören. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Aber der Herr sprach zu ihm: Geh nur hin, denn er ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen vor Heiden und vor Könige trage und vor das Volk Israel. Und ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden wird müssen, weil er nach meinem Namen genannt ist. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, dass du wieder sehen sollst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Sofort fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er konnte wieder sehen und stand auf und ließ sich taufen. Er nahm Nahrung zu sich und kam zu Kräften. Saulus blieb aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Sofort sprach er in den Synagogen von Jesus, dass er der Sohn Gottes sei. Liebe Geschwister, liebe Freunde, wie kam das Evangelium zu uns? Wie kam Jesus schließlich in unser Leben? Da hat jeder seine eigene Geschichte, wie der Herr ihm begegnet ist. Ganz unterschiedlich begegnet er verschiedensten Menschen. Und wenn es sein muss, tritt er Menschen sogar in den Weg. So erstaunlich wie bei Paulus. Aber es ist ja nur eine Möglichkeit unseres unendlich kreativen Gottes. Es wäre wirklich interessant, wenn wir einfach mal unsere Bekehrungsgeschichten erzählen könnten. Vielleicht kennt ihr viele Wege von den anderen, wie vielfältig Gott da am Wirken ist. Einer hatte bei Gästeabenden, damals in Recklinghausen, erzählt, dass er als junger Mann Kommunist war, bis er dann begeisterter Zeuge Jesu geworden ist. Und genau das war auch das Besondere bei Paulus, damals, ehemals ja Saulus. Er war ein engagierter, sogar der engagierteste Gegner der jungen Gemeinde. Er schnaubte, wie es bei Luther heißt. Und Saulus selbst wurde ja aktiv. Er war nicht nur Befehlsempfänger, Erfüllungsgehilfe der hohen Priester. Nein, er bat von sich aus um Briefe, die ihn berechtigen, Christen gefangen zu nehmen und nach Jerusalem zu führen. Paulus konnte sich also nicht herausreden, ich habe ja nur getan, was mir befohlen war. Als Stephanus gesteinigt wurde, wird uns berichtet, Saulus hatte Gefallen an seinem Tod. Wer könnte sich vorstellen, dass ausgerechnet er seine Überzeugung von Grund auf ändern würde? Jeder andere, aber doch nicht Saulus. Eins wird aber deutlich an dieser Stelle und vielen anderen Stellen in der Bibel. Gott ist Gott und Jesus ist der Herr. Und jede menschliche Bosheit hat dort ihre Grenze, wo Gott diese Grenze setzt. Nun tritt Jesus dem Saulus gerade dort in den Weg, wo er in Damaskus Christen gefangen nehmen wollte und wegführen wollte. Jetzt ist das Interessante, dass Jesus nicht sagt, warum verfolgst du die Christen in der Stadt? Jesus spricht vielmehr, was verfolgst du mich? Wir wissen, dass Jesus sich mit den geringsten Brüdern und Schwestern identifiziert, gerade mit denen in Not. Der König wird einmal sprechen, wenn er wiederkommt, was ihr getan habt, einem meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Da werden wir alle einmal staunen, was wir getan haben. Auch davon werden wir überrascht werden, was wir Gutes getan haben, aber auch, was wir nicht getan haben. Ist es das, dass Jesus sich einfach zu seinen bedrängten Nachfolgern stellt, die bis nach Damaskus fliehen mussten? Ja, Jesus stellt sich zu Menschen in der Not, aber das ist nicht alles. Jesus lebt ja auch in seinen Nachfolgern. Ihr in mir und ich in euch, heißt es im Weinstockgleichnis, Johannes 15, 5. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann bringt ihr viel Frucht. Wer seine Leute angreift, weil sie an ihn glauben und ihm nachfolgen, der greift damit Jesus an, auch wenn er den Menschen weit weg vorkommt. Aber nicht nur das. Jesu Leute, in denen er selbst lebt, also seine verlängerten Arme und Beine, mit denen er bis heute Menschen dient und sie seine Liebe erfahren lässt, Jesu Jünger sind auch sein Mund. Sprach er doch, wer euch hört, der hört mich. Ja, wenn Jesus so in seinen Jüngern präsent ist, dann kann er nur fragen, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es geht aber noch weiter. Dem Saulus ging es ja nicht nur um den einzelnen Christen, den er gefangen nehmen wollte. Aufs Ganze gesehen wollte er das Aufkommen dieser neuen Bewegung des Glaubens stoppen. Da sollte kein neuer Weg entstehen. Die Sache Jesu wollten die Menschen ja schon einmal stoppen. Irgendwo hängt hier sicher ein Kreuz, das ist das Zeichen dafür. Wenn wir ihn töten, ist die Sache erledigt, so dachten sie. Aber auch da hat einer eingegriffen und ihn nach 3 Tagen auferweckt, so sehr die jüdischen Führer das auch verhindern wollten, durch doppelte Wachen am Grab und was sie sich alles einfallen ließen. Auch Herodes wollte die Verbreitung des neuen Glaubens stoppen, so ließ er bei der jungen Gemeinde den Gemeindeleiter Jakobus hinrichten und Petrus gefangen nehmen. Und dann geschah das, was Petrus selbst kaum glauben konnte. Ein Engel hat ihn befreit. Und in unserem Predigtabschnitt wird uns nun erzählt, dass auch ein Paulus Jesus nicht hindern konnte, seine Gemeinde zu bauen, so sehr Paulus auch mit menschlichen Vollmachten ausgestattet war. Wer nun öfter Open Doors Berichte hört, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich höre immer so eine Zeit lang mal diese Berichte oder jene. In den letzten 2-3 Jahren habe ich doch von Open Doors einiges gehört und immer wieder wird berichtet, auch von dem Leiter Markus Rode, so sehr die Christen bedrängt werden, es kommen doch Menschen zum Glauben und oft ist es so, dort wo der stärkste Druck herrscht, dass da die Schar der Jünger am stärksten wächst, auch wenn sie sich verstecken müssen und manchmal im Untergrund leben. Die Zahl der Jünger nimmt zu, teilweise sogar im Gefängnis. Da sperren sie einen ein und er wird dort zum Zeugen und etliche finden zum Glauben an Jesus. Das Besondere bei Paulus ist nun, dass ausgerechnet der gefährlichste Verfolger zu dem auserwählten Werkzeug Gottes werden sollte, zum Völkerapostel, den Gott wie keinen zweiten gebrauchte, um die gute Nachricht am Ende sogar bis nach Rom zu bringen. Ganz so, als wollte Gott an ihm seine souveräne Herrschaft zeigen. Wie kommt es aber, dass gerade Paulus nicht nur umkehrt, sondern solch einen Auftrag erhält? Hätte Gott nicht einen der 12 Jünger nehmen können, die immerhin 3 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen sind, die vielleicht noch mehr hätten berichten können als unmittelbare Zeugen? Natürlich hätte Gott das gekonnt, aber Gott zeigt ja einmal mehr, dass er Gott ist, dass seine Gedanken oft höher und größer und auch anders sind als das, was wir zunächst denken. So können auch wir Aktionen, Aufbrüche und Erweckungen planen, wie wir wollen. Wenn im geistlichen Bereich etwas zum Ziel kommen soll, dann ist Gottes souveräner Wille entscheidend, auch heute. Herr, was hast du vor? Vielleicht fragen wir manchmal so vor ihm in der Stille, wenn wir an unsere Grenzen kommen und neu erkennen müssen, es geht nur, ja, wenn wir deine Pläne erfahren dürfen. Dein Reich komme und dein Wille geschehe. So wie du das im Himmel schon längst ausgedacht oder zurechtgelegt hast, so auch auf Erden. Jesus hatte ja auch oft gesagt, das und das geschieht, damit die Schrift erfüllt wird. Und dass die Schrift erfüllt wird, das sagt ja nur, dass das eintritt, was Gott schon Jahrhunderte zuvor in seinem Wort gesagt hatte, was er gesehen hatte, was er geplant hat, was zur Erfüllung kommen soll. Dass Gott auch hier im Himmel schon geplant hat, das lesen wir in Vers 15. Dies ist mein auserwähltes Werkzeug. Wir können all die großen Gottesmänner und Frauen zum Vorbild nehmen und ihre Biografien lesen. Wir können von ihnen lernen, sogar sehr viel lernen. Aber wir sollten nicht versuchen, sie zu kopieren. Denn jeder hat seine eigene Bestimmung vor Gott, von Gott. So kommt es auch darauf an, was der Platz ist, an den Gott dich hinstellt, an dem er dich vielleicht in besonderer Weise gebrauchen will. Wenn Paulus sich das alles selbst erdacht hätte, wenn er es geplant hätte, eben den Namen von Jesus vor die Völker zu tragen, vor Könige und vor das Volk Israel, dann hätte das nie geklappt. Das große Werk des Völkerapostels kam von Gott. Nicht nur hier, auch als Hananias ihm die Hände auflegte und zu ihm sprach, im Auftrag des Herrn, dass er wieder sehend wird und nicht zu vergessen, dass er wieder sehend wird und mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Den Nachsatz kann man schnell überlesen, vielleicht auch, weil man denkt, gut, der Heilige Geist gehört halt dazu, es ist der dreieinige Gott, das muss man nicht groß erwähnen. Aber was wäre denn gewesen, wenn Paulus zwar sehend geworden wäre, aber nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt? Sehen wir einfach mal rein in die Geschichte der Apostel. Wann konnte denn Petrus seine gewaltige Rede halten, die den Menschen mitten durchs Herz ging, bei der 3000 Menschen an einem Tag umgekehrt sind, Menschen, die noch 50 Tage zuvor Jesus ans Kreuz geschlagen hatten? Wann konnte Petrus so Großes bewirken zusammen mit den Aposteln? Es war genau, als Gott vom Himmel herab die Gabe des Heiligen Geistes über sie kommen ließ. Deshalb auch hier bei Paulus: werde gesund und mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und dann konnte er sehen, aufstehen, und dann wird im selben Atemzug gesagt: und ließ sich taufen. Einmal hatte jemand mir gegenüber bemerkt: ja, du bist ja Baptist, klar, kommt da auch die Taufe mit drin vor. Aber was soll man antworten? Wir haben alle dieselbe Bibel. Es gibt keine Baptistenbibel und Katholikenbibel und CVJM-Bibel. Eine Ausnahme bildet vielleicht die Neue Weltbibel der Zeugen Jehovas. Da wurde gefälscht, sagen wir, dann wurden Stellen anders wiedergegeben, sodass es zu ihrer Lehre passt. Aber seriöse Übersetzungen, die sind doch überall gleich. Was sonst das Entscheidende ist, dass Paulus, als ihm die Augen geöffnet wurden, gewiss auch die inneren Augen, dass er da konsequent den Weg gegangen ist, den er erkannt hat. Deshalb war es für ihn keine Frage, Umkehr zu Jesus und die Taufe auf seinen Namen. Und dann, was kam dann? Nach Jesu Taufe kam ja die Versuchung in der Wüste und dann unmittelbar ging es los mit seinem öffentlichen Wirken. Wenn man das liest, was da alles passiert ist, es ist kaum zu fassen. Nicht viel anders war es hier bei Paulus. Er nahm wieder Speise zu sich, um sich zu stärken, blieb einige Tage bei den Jüngern, hatte sicher nötig gehabt, ganz neu als Christ. Da gab es vieles zu sprechen und zu geben und zu nehmen. Und dann machte er sich gleich auf den Weg, ging in die Synagogen und lehrte Jesus als Sohn Gottes. Sohn Gottes, das ist Sprengstoff. Was für eine Botschaft und was für ein Frevel zugleich für alle, die das nicht hören wollen. Im Judentum und übrigens auch bei den Muslimen. Wie heißt das? Gebete, Religionen, muslimisch-christlicher Gottesdienst. Wenn man sowas mal hört oder sich berichten lässt, es geht dann immer um den Schöpfer, den man gemeinsam hat, aber Jesus als den Herrn bekennen, so wie es in unserem Glaubensbekenntnis steht, das ist nicht drin. Da hört das miteinander auf. Und so war es auch, als Jesus vor dem Hohen Rat stand und ihm das vorgelegt wurde: bist du Gottes Sohn? Und er antwortete nur: du sagst es. Und dann kam die Reaktion: was brauchen wir weitere Beweise? Er hat Gott gelästert. Das ist der entscheidende Punkt. Und gerade das bringt Paulus jetzt unmittelbar nach seiner Umkehr in den Synagogen. Jesus als Sohn Gottes. Jesu Herrsein hängt also mit seiner Gottessohnschaft zusammen. Jesus, der Sohn Gottes. Dafür hat Saulus Jesu Jünger doch verfolgt. Und für diese Botschaft wird er selbst künftig auch leiden müssen. Vers 16. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Ohne das geht es übrigens nicht, auch heute. Wer das bekennt, klar, wird auch hier oder dort einen Preis dafür bezahlen. Denn der Jünger kann nicht über dem Meister sein, so hat es Jesus erklärt. Haben sie ihn beschimpft, dann werden sie euch auch beschimpfen. Und trotzdem wusste Paulus, wozu er sein Leben einsetzt. Liebe Geschwister, auf eins möchte ich aber noch hinweisen. Ich habe gesagt, das Entscheidende im Leben und im Dienst von Paulus hat Gott getan. Am Anfang steht sein souveräner Wille. Dazu gehören auch die Menschen, die bereit sind, seinen Willen zu tun. Zugegeben, Paulus konnte sich eigentlich gar nicht wirklich dagegen wehren. So mächtig ist ihm Jesus in den Weg getreten. Und doch ist Paulus von ganzem Herzen umgekehrt. Jetzt, wo er erkennen durfte, wie falsch er gelegen hatte. Aber da gehört noch einer dazu, dessen Bereitschaft erforderlich war, das zu tun, was der Herr ihm sagt, nämlich der Hananias. So wirkt Gott durch seine Gemeinde bis heute, durch dich und durch mich. Er tut sein Werk nicht einfach ohne unsere Beteiligung vom Himmel herab. Wie entscheidend war doch, dass Hananias hörte und gehorchte, als der Herr auch ihm erschien und als der Herr auch zu ihm sprach. Geh in die Straße, die dir gerade heißt, in das Haus des Judas. Und was ihn dort erwartet, wurde dem Hananias ja auch gleich gesagt. Und so stellt Hananias seine Fragen an Gott, wusste, was er für ein gefährlicher Mann untergebracht ist. Und Hananias erhielt Gottes Antwort und Gottes Zuspruch. Uns schickt Gott jetzt nicht zu einem Paulus, aber vielleicht zu anderen Menschen. Lasst uns hören, lasst uns mit Gott reden und lasst uns tun, was er uns sagt. Ich glaube, dass er bis heute auch durch uns Menschen begegnen möchte. Selbst dieses Werk des Paulus hätte nicht geschehen können, wenn da nicht einer, der Jesus schon kannte, bereit gewesen wäre, sich von Gott gebrauchen zu lassen und Paulus zu dienen im Gebet und im Zuspruch. Vielleicht haben wir Menschen aufgegeben, weil wir sagen, die sind zu weit von Jesus entfernt. Können wir nicht lösen, wenn wir sagen, na, hab Mut, versucht es nochmal und so weiter. Aber wir können mit Gott darüber reden. Und lasst uns hören, an welcher Stelle er zu uns sprechen möchte. Lasst uns für Menschen beten und lasst uns aufmerksam werden, an welcher Stelle er uns gebrauchen will. Damit es noch viele erfahren, dass der Mensch Jesus auch heute lebt, und Gottes Sohn ist. Amen.